Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und jetzt von zwei Enthüllungsjournalisten, die brisante Dokumente über den amerikanischen und russischen Präsidenten zugespielt bekommen, zu Whistleblowern werden, auf eine doppelte Spur gehen. Und ja, so heißt denn auch das Buch, dass der eine von ihnen, ein gewisser Ilya Trojanow, unter seinem Namen veröffentlicht. Er selbst ist in irgendeinem Dschungeldorf am Ende untergetaucht, nachdem der Geheimdienst seine Haustür in Wien eingetreten hat. Interessanterweise erreichen wir ihn telefonisch, aber genau dort. Schönen guten Tag, Herr Trojanow.
Schönen guten Tag. Naja, ich habe den Geheimdienst inzwischen natürlich zurückschlagen können und habe meine Wohnung reokkupiert.
Ich wollte gerade fragen, wieder zurück, alles nur Fake News, Literatur gewesen, halb so schlimm?
Nein, im Gegenteil. Ich bin von der Literatur in die Realität zurück und jetzt noch viel schlimmer.
Sie sind ja als Schriftsteller bekannt als einer der politischsten Köpfe, Herr Trojanow, die wir haben, engagiert auf vielen publizistischen Terrains, aber auch als Romancier. Da geht es Ihnen immer um Aufklärung, um wacheres politisches Bewusstsein. Eigentlich müsste der Whistleblower, den Sie jetzt in diesem Buch verkörpern, ja irgend sowas wie ein Naturzustand für Sie sein, so pudelwohl, wie Sie sich da anscheinend fühlen.
Nein, ich fühle mich ja gerade nicht pudelwohl und das thematisiert ja der Roman, dass dieses Eintauchen in diese Katakomben der Enthüllung, die ja zum einen verwirrend sind, zum anderen einfach widerlich sind, dass das natürlich nicht nur einem investigativen Journalisten alles abverlangt, sondern dass es auch ein bisschen der Zustand unserer Gesellschaft ist. Wir haben ja überall unglaublich viel Information, aber wir verschließen auch unglaublich häufig die Augen, weil wir es irgendwann mal nicht mehr ertragen. Es ist zwei Elemente, nicht ertragen. Das andere ist, weil wir einfach die Orientierung verlieren. Das heißt, die entscheidende Frage, die der Roman stellt, ist, wer kuratiert eigentlich diese Ausstellung von Informationen? Wer erzählt eine Geschichte, die Sinn ergibt anhand der Überfülle von Details?
Stellen wir die Frage noch kurz zurück, Herr Trojanow, erstmal zum Buch selber. Es ist wirklich ein Politthriller geworden von internationalen Formaten, nenne ich es mal als Fan. Ich lese ja sowas unheimlich gerne, wo dann immer so in den Überschriften steht, Wien, New York, Hongkong, Moskau. Man hat förmlich einen Film vor Augen, wo dann unten immer so eingerastert wird, Hongkong, 12. Oktober 2018. Rasant werden da Städte und Kontinente gewechselt. Was wird denn enthüllt, Herr Trojanow? Was bekommen denn Ihr alter Ego und sein Kompagnon Boris zugespielt?
Naja, wenn Sie das wüssten, nicht? Also ein Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes und eine Mitarbeiterin des FBI, unglaublich viele Unterlagen, die authentisch sind, eindeutig authentisch, aber die jetzt nicht eine ganz klare Geschichte erzählen. Nur sie deuten vieles an und sie führen immer tiefer hinein in die Verstrickungen, Verschränkungen von Macht und Oligarchie weltweit. Das heißt sozusagen das, was nur teilweise sichtbar ist, was eigentlich sowohl Demokratie als auch Rechtsstaat zunehmend aushüllt. Und da spielen die Präsidenten Putin und Trump eine wichtige Rolle.
Ich meine, wir dürfen jetzt natürlich nicht zu viel verraten von Ihrem Krimi, genau. Herr Trojanow. Nur vielleicht aber so viel, dass der aktuelle amerikanische Präsident finanziell und damit politisch hoch verstrickt abhängig ist vom Russischen. Beide werden mit Klarnamen im Buch nicht genannt. Der schiefe Turm, das ist der Amerikaner. Mikhail Ivanovich, der nom de plume für den russischen Amtsinhaber, haben Sie da so ein bisschen vorgebaut, Herr Trojanow, damit also es doch nicht passiert, dass Sie in Wien plötzlich irgendwie von der Ringgasse in einen Van gestoßen werden mit dem Sack über dem Kopf?
Nein, denn alle anderen, vor allem die ganzen Oligarchen und Rechtsanwälte und so weiter, werden ja mit eigenem Namen genannt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mir ist Schiefer Turm eingefallen und ich fand das so passend für den Präsidenten Trump, dass ich dachte, das wird mich literarisch motivieren, weil Trump ist jetzt nicht ein Name, der mich wirklich ins Entzücken bringt. Und Mikhail Ivanovich ist in Russland ein ganz bekannter Spitzname, könnte man sagen, wobei Spitz dann wirklich doppeldeutig ist, für und gegen den russischen Präsidenten. Das habe ich einfach übernommen.
Also den Julian Assange, der Most Wanted Man, den wollten Sie nicht werden, ne?
Naja, das Interessante ist natürlich, und da steht ja der erste Satz des Romans, ist ja alles in diesem Roman ist wahr oder wahrscheinlich. Das ist ja Absicht. Also ich wollte einen Roman schreiben, der durch und durch literarisch ist auf einer Ebene, aber die Bausteine, die Ziegelsteine sind alle, soweit ich es überprüfen kann, faktisch.
Dieses Motto, das sticht einem natürlich sofort ins Auge. Und ich meine, momentan ist ja wirklich seit längerem die Frage der digitalen Welt auch, was Fake ist, was Lüge ist, was Wahrheit ist. Will man sie eigentlich noch ergründen? Und den allen ehrlichen Whistleblowern widmen sie ihr Buch und schreiben eben dazu, alles in diesem Roman ist wahr oder wahrscheinlich. Es ist aber auch so ein bisschen das ehrwürdig alte Beglaubigungsritual der Literatur, ne? Dass man früher seit dem 18. Jahrhundert gemacht hat, es muss ja wahr sein. Also aktueller kann die Frage, glaube ich, gar nicht sein, in der Literatur und in der Wirklichkeit.
Naja, wobei man früher natürlich gesagt hat, Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig. Und jetzt muss ich sagen, Ähnlichkeiten sind unvermeidlich. Die Frage nach der Wahrheit ist natürlich eine zentrale Frage, denn wir haben nicht die Wahrheit verloren, sondern wir haben, glaube ich, den Glauben an ein Konzept, an ein Ideal von Wahrheit verloren. Und das ist natürlich für einen Romancier schon eine große Provokation, wenn jeder in der Öffentlichkeit, im Internet und so weiter seine eigene Narrative strickt, nach Belieben, abhängig vom eigenen Interesse und von der eigenen Weltsicht und irgendwie eine Verankerung im Faktischen nicht mehr relevant ist, dann ist ja eigentlich fast jeder ein Romancier, und zwar ein Romancier sozusagen der eigenen Weltanschauung. Und dann müssen die wirklichen Romanciers, die Profis, müssen natürlich jetzt mal innehalten und sagen, okay, was läuft da ab? Wie reagieren wir auf diese Entwicklung?
Eine Dokumentenpassage, die Sie in den Roman streuen, hat mich am meisten elektrisiert. Muss ich sagen, das ist nämlich die Bewohnerliste vom New Yorker Tower, des schiefen Turms, wie der amerikanische Präsident in Ihrem Roman genannt wird. Und ja, man liest da bei dieser Bewohnerliste, er ist ein Stell dich ein internationaler Waffen-, Geldwäsche-, Oligarchen-Mafia. Wohnen die denn tatsächlich da, Herr Trojanow, oder ist das wieder jetzt nur täuschend echt? Herr Trojanow, sind Sie noch da?
Ja,
hören Sie. Entschuldigung, ja, wir haben Sie gerade kurz mal verloren.
Ich habe tatsächlich wegen der doppelten Spur habe ich das Telefon falsch rumgehalten.
Ach so. Ja, gut, wir hatten schon gedacht,
sehen, das bringt mich durcheinander.
Wir haben schon gedacht, es hat sich irgendjemand eingeklickt. Also, mit dieser Liste, also, was ist das für eine Liste?
Nein, entweder Leute, die dort Leben gelebt haben oder gearbeitet haben, also auch Büros. Ganz einfach, in der amerikanischen Presse waren immer wieder so Artikel, dass 678 doch ziemlich schwere Verbrecher da in diesem Trump Tower untergebracht waren. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sind da noch ein paar mehr. Und habe ziemlich lange recherchiert, auch was sich so Klatschspalten und so weiter. Und am Ende ist rausgekommen, dass 28 sage und schreibe, wirklich Großkriminelle, wirklich also absolutes Top-Level international, teilweise auf der Most Wanted-List des FBI, teilweise ehemalige Diktatoren, die größten Geldwäscher und so weiter, dass die alle in diesem Trump Tower untergebracht waren. Und ich habe mir gedacht, bingo, früher gab es ja so eine Liste im Roman des 19. Jahrhunderts, Dramatis Personae, wer alles auftritt. Und heutzutage sind das einfach die Bewohner von Trump Tower. Das ist sozusagen die kriminelle Liste der Akteure eines Thrillers.
Also als ich das las und dachte, Mensch, wenn du das jetzt mal in irgendeiner großen Zeitung lesen würdest, und dann würde man natürlich sofort irgendwie, würden, glaube ich, Heerscharen von Journalisten da draufspringen und dann vielleicht auch die Verflechtungen, die realen Verflechtungen zum schiefen Turm, also zum Tower-Besitzer irgendwie aufdröseln. Im Roman ist es ein Motiv und man denkt, naja, ja, mag erfunden sein, mag nicht sein oder so. Da sind wir wieder bei der Wirkung von Wahrheit, ob wenn sie Literatur ist oder wenn sie dann doch jetzt Journalismus ist. Haben Sie da auch drüber nachgedacht?
Nee, ich denke, was viele Leute machen, das bestätigen jetzt auch die allerersten Leserinnen, ist mal kurz das eine oder andere nachrecherchieren. Mhm. Dann stellen sie fest, oh, stimmt ja. Und die zweite Sache ist natürlich die Frage, wieso empören wir uns eigentlich nicht mehr? Also der Roman ist ja entstanden, weil ich einfach eine Obsession entwickelt habe, wie viele von uns, mit der Figur Trump, mit den Veränderungen bei uns und auch anderswo in den letzten Jahren. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht sehr produktiv, stundenlang mich damit zu beschäftigen täglich, da muss ich was draus machen. Und die Frage, die mich zunehmend gepackt hat, ist, das, was früher Tabubruch war, das ist inzwischen selbstverständlich und wir akzeptieren, nehmen immer mehr hin und empören uns gar nicht über so etwas, dass zum Beispiel, das war für mich so ein großes Aha-Erlebnis, nur 0,1% der weltweiten Geldwäsche überhaupt jemals geahndet wird. Das heißt sozusagen, diese Oligarchie hat weltweit das Kommando übernommen und steht völlig über dem Gesetz. Denn wenn nur 0,1% der Fälle geahndet werden, dann heißt das, in diesem Bereich gibt es keinen Rechtsstaat, gibt es keine Gerechtigkeit.
Nun spricht man ja immer dann aber von der großen Möglichkeit, im Netz sozusagen zu recherchieren. Die ganzen Whistleblower, das wäre ohne die digitale Welt gar nicht möglich gewesen. Es gibt aber einen sehr ernüchternden Passus in Ihrem Roman über die Wahrheit im Netz. Bei Ihnen, Herr Trojanow, da spricht der Erzähler von einem medialen Ökosystem negativer Photosynthese. Was ist denn damit gemeint?
Naja, dass Fakten in Lügen verwandelt werden. Natürlich, also nicht, dass jetzt irgendwelche Biologielehrer bei Ihnen anrufen. Ich habe aufgepasst in der Schule. Natürlich gibt es keine negative Photosynthese, aber so als Metapher, dass eigentlich das, was wertvoll ist, nämlich Wahrheit, genau umgekehrt in etwas Negatives verwandelt wird. Denn, das fand ich ja hochinteressant, dass ich fordere wirklich jeden auf, das mal zu überprüfen, Panama Papers sind ja im Internet einzusehen. Sie können da hingehen und Sie können sich durch all diese Dateien klicken. Natürlich nicht durch alle, weil da bräuchten Sie ein Leben lang. Ja. Und Sie werden feststellen, wie verwirrend das ist, wie unüberschaubar das ist und wie Sie einfach zunehmend das Gefühl haben, in so einem Sumpf unterzugehen und dann ein unglaubliches Bedürfnis danach, dass irgendjemand Ihnen eine einfache Geschichte gibt. Das ist wie ein Rettungsseil, aus dem Sie, anhand dessen Sie sich aus dem Sumpf retten.
An einer Stelle wird Ihr alter Ego damit konfrontiert, er würde nur unter dem Decknamen Ilya Trojanow operieren. Ich will jetzt nicht die Pointe dieser Passage verraten, aber ist in unserer Zeit die Wahrheit die beste Tarnung, weil sie doch niemand glaubt?
Ja, das ist mir nicht eingefallen, aber das haben Sie natürlich schön paraphrasiert. Irgendwo steht an einer Stelle, glaube ich, selbst die Desinformation ist heutzutage in Desinformation verpackt. Minus und Minus ergibt Plus, also insofern sind wir bei Ihrem Satz wieder. Da ist tatsächlich ist etwas Wahres dran. Ich sage Ihnen eine kleine Anekdote. Ich habe eine kleine Vorpremiere im Schwarzwald gehabt. Wir haben das als Autokino gemacht. Und dann war in einem der Autos der ehemalige Kulturminister Baden-Württembergs und da sagte, Herr Trojanow, ich muss Ihnen eins sagen, als ich noch im Amt war, haben wir gesagt, wenn man etwas verstecken will, dann ins Plenum bringen. Mhm. Es werden täglich so viele Sachen ins Plenum gebracht, irgendwann mal fällt das niemand mehr auf.
Wie Winston Churchill, in Zeiten des Krieges ist die Wahrheit so kostbar, dass man sie mit einer Leibwache von Lügen umstellen muss. Sie nennen sich in Ihrem Roman, Herr Trojanow, am Ende einen Guerriero gegen die permanente Lüge. Da habe ich gedacht, da spricht jetzt aber richtig der echte Ilya Trojanow, oder?
Ja, ich wäre das natürlich gern. Und Sie haben recht mit der Einführung, dass ich natürlich schon Literatur auch als ein Mittel der Aufklärung, als ein Instrument, das zum Nachdenken und zur Skepsis auffordert, betrachte. Aber natürlich nicht nur. Deswegen will ich am Ende doch darauf hinweisen, der Roman hat natürlich sehr viele literarische Elemente. Es ist die russische Literatur, die Metapher der Matroschka.
Auf die konnten wir jetzt nicht kommen. Die packt nämlich der Ilya Trojanow aus und ein Schriftsteller nach dem anderen reckt genau. Das Haupt. Herr Trojanow, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Alles Gute nach Wien.
Danke Ihnen, alles Gute. Ciao.
Tschüss und Doppelte Spur. Der Roman von Ilya Trojanow ist im S. Fischer Verlag erschienen. 240 Seiten, kostet 22 Euro. Ab Mittwoch ist er im Handel.